Down, set, short.
Ja, eigentlich wollten wir eine Review zur Trade-Deadline machen, beziehungsweise zu den Trades, die noch vor der Trade-Deadline durchgegangen sind. Und dann haben sich die Raiders gedacht, nee, da wollen wir nicht mitmachen. Wir machen noch was anderes. Wir feuern einfach mal unseren Coach und unseren GM.
Mitten in der Nacht unserer Zeit auch noch. Also ich bin weiß ich gar nicht, kurz nach 7, glaube ich, aufgestanden. Und da war die Meldung erst so 1,5 Stunden alt. Ist natürlich die Westküstenzeit. Aber das war schon kurioses Timing in vielfacher Hinsicht. Also ich meine, es war überfällig, um das ganz klar zu sagen. Haben wir auch oft genug drüber gesprochen. Du hast sowieso schon regelmäßig deine Gefühle zum Ausdruck gebracht über diese Franchise und wo die hingehen oder beziehungsweise nicht hingehen.
Also ich hätte nicht gedacht, dass es in der Saison passiert, dass Josh McDaniels entlassen wird. Aber ich war mir sehr, sehr sicher, dass es nach dieser Saison spätestens passiert, weil es hat sich einfach danach angefühlt.
Aber warum machst du das irgendwie 6-7 Stunden nach der Trade-Deadline? Das Timing ist einfach total merkwürdig. Und das legt ja für mich irgendwie nahe, dass es da vielleicht noch mal irgendwie einen internen Konflikt gab bezüglich der Trade-Deadline.
Also das, mit ganz großer Sicherheit.
Genau, dass der Owner halt vielleicht sagt, hier, wir wollen einen Spieler wie Devante Adams traden, wir müssen perspektivisch denken. Und GM und Headcoach, natürlich verständlicherweise auch irgendwo, wenn es um ihre Jobs geht, halt eher sagen, nee, wir wollen den behalten. Das wäre jetzt die naheliegendste Interpretation. Es kann natürlich auch andere Sachen geben. Und das ist jetzt auch einfach nur Spekulation, weil das wissen wir nicht. Aber das Timing würde das halt nahelegen. Weil warum machst du das irgendwie kurz nach der Trade-Deadline?
Also muss ja so sein. Natürlich waren die Raiders so ein bisschen zeitlich limitiert, weil sie halt das Monday-Night-Game noch hatten. Und ich meine, wenn sie das gewinnen, was stehen sie dann? 4-4, glaube ich, ne?
Stehen die nicht sogar jetzt 4-4? Bin ich gerade falsch?
Nee,
ich glaube, stimmt, die sind 3-5. Ja, die hätten auf 4-4 gestellt, ja.
Genau. Und dann weiß ich nicht, ob du deinen Headcoach mitten in der Saison entlässt. So fein oder so nah beieinander liegen dann vielleicht solche Schicksale da. Dann kommt die Trade-Deadline kurz danach. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das, was du gerade beschrieben hast. Der GM will natürlich nicht seine Juwele da irgendwie verlieren. Und auch der Headcoach ja sowieso nicht, seine Starspieler. Die wollen ja gewinnen, wie immer. Und dass man da aber dann mit einer Perspektive von draußen draufschaut als Owner und sagt, das wird nichts mehr, Leute. Das wird nichts mehr. Also Josh McDaniels hat jetzt einen Rekord, der nicht gut aussieht bei den Raiders. Und ich hatte da ja auch, also ich kann mir vorstellen, dass der Owner das ähnlich sieht, einfach wenig Hoffnung, dass da noch das sagenumwobene Ruder rumgerissen werden kann.
Ja, aber ich meine, muss natürlich trotzdem, also das kann nur der letzte Tropfen irgendwie gewesen sein, der das fast überlaufen bringt. Weil, also ja, Rekord 9-16, seit McDaniels jetzt da angetreten hat, okay, schlecht, keine Frage.
Ja, aber vor allem keine Verbesserung auch, ne?
Keine Verbesserung, genau. Die Moves, die sie gemacht haben, auch jetzt mit Garoppolo und so, ne, also kann man viel kritisieren. Auf der anderen Seite guckst du ja auch drauf und sagst, das ist jetzt ein Team, was jetzt nicht unbedingt als Titelanwärter dastand, als McDaniels übernommen hat und auch nicht als Titelanwärter in diese Saison gegangen ist. Und du hast einen Headcoach, der, wenn die Berichte soweit stimmen, einen 6-Jahres-Vertrag gekriegt hat. Das heißt, du musst ja schon, wenn du nach 1,5 Jahren dann sagst, jetzt machen wir den Cut, da muss ja schon mehr gewesen sein. Also sportlich, keine Frage, sportlich sieht das nicht gut aus. Rosterbuilding, ich habe es oft genug gesagt, für mich gibt es kein Team, was so richtungslos gewirkt hat die letzten 1,5 Jahre wie die Raiders. Das ist alles fair und gut, aber dass du diesen Move jetzt machst, ist halt, glaube ich, mehr als einfach nur, wir stehen jetzt 3-5 und es läuft nicht so gut. Also ich glaube, da ist schon mehr passiert und ich schätze, irgendwas rund um die Trade-Deadline war der letzte Tropfen dann, der das fast zum Überlaufen bringt.
Ja, vielleicht hat man da auch intern gedacht, dass man näher dran ist an der AFC-Spitze.
Das kann natürlich auch sein,
weil sonst machst du solche Moves ja eigentlich auch nicht wie Devante Adams, wenn du dich nicht irgendwie nah dran siehst. Und vielleicht hat man gedacht, dass Jimmy Garoppolo das fehlende Puzzlestück ist für mich oder für uns beide, glaube ich, ist von Derek Carr auf Jimmy Garoppolo gehen, so ein bisschen wie, ich soll nicht fies klingen, aber so ein bisschen wie eine Unterhose auf links ziehen.
Ist halt irgendwie kein, hättest auch bei Carr bleiben können, ist irgendwie kein Fortschritt, kein Rückschritt, du trittst halt irgendwie auf der, du machst also schon und trittst auf der Stelle irgendwie.
Naja, also eine Unterhose auf links ziehen ist schon ein kleiner Rückschritt, würde ich behaupten. Und das sehe ich hier auch so, weil Jimmy Garoppolo ist ein verletzungsanfälliger Quarterback und du hast ihn verpflichtet in dem Wissen, dass der noch am Fuß operiert werden muss und konnte dann Teile der Vorbereitung nicht mitmachen, war dann auch wieder direkt verletzt zu Beginn der Saison.
Ja.
Also ihr wisst meine Einstellung gegenüber Derek Carr, aber ich glaube schon, dass man mit Derek Carr zumindest mal nicht schlechter dastehen würde, vielleicht sogar etwas besser.
Ich meine, das Gegenargument
wäre. Weil er gespielt hätte vor allem.
Das Gegenargument wäre halt zu sagen, dass McDaniels wahrscheinlich der Meinung war, Garoppolo passt besser in seine Offense, kennt seine Offense noch aus New England und er vielleicht mit Carr das Zusammenspiel nicht funktioniert hat. Das wäre so das Gegenargument. Deswegen ist es für mich dann halt schon irgendwie wieder sehr, so irgendwie auf einer Ebene bewegst du dich da mehr oder weniger. Ich finde halt den Cut jetzt so krass, dass sie ja auch nicht nur den Headcoach, sondern auch den GM rauswerfen. Und ja, eigentlich, sie vor anderthalb Jahren, die beiden kamen und das war ja, und ich meine, wir sind jetzt beide, glaube ich, ein bisschen skeptischer bei ihm, aber Josh McDaniels war ja durchaus ein größerer Name jetzt auf dem Headcoach-Markt, als der dann nach Las Vegas zu den Raiders gegangen ist. Du schlägst ja auch einen konkreten, also du gehst ja auch auf einen ganz klaren Strategieweg, wenn du das machst. Und in dem Fall war es jetzt ja dieser Patriots Way, eben mit Dave Ziegler, dem GM, auch zu sagen, okay, das ist jetzt die Richtung, in die wir gehen wollen. Und in deren Idee wurde ja auch der Kader gebaut jetzt. Und dass sie halt jetzt komplett, wie gesagt, davon weggehen. Jetzt gibt es ja auch Berichte, dass Aiden O'Connell jetzt ein paar Starts bekommen soll, was ja durchaus Sinn auch ergibt, den jetzt zu testen. Zu gucken, was du da hast. Und halt einfach sagen, okay, der Rest dieser Saison ist nur noch mal schauen, welche Spieler eine Rolle spielen und dann werden wir einen hohen Draftpick wahrscheinlich haben. Aber dieser krasse Strategiewechsel, gerade für so eine Franchise, die ja durchaus auch turbulente Zeiten davor hatte,
durchaus,
geht für mich halt schon so in die Richtung, wie gesagt, dass da irgendwie mehr, noch mehr los war. Interimsmäßig, das sollten wir vielleicht noch erwähnen, übernimmt ja Antonio Pierce, der Linebacker-Coach bisher, als Headcoach. Und damit ihr die Zahl mal gehört habt, weil die werdet ihr bestimmt jetzt ein paar Mal auch sehen, wenn dann diese ganze Sache aufgearbeitet wird. Das ist Headcoach Nummer 13 seit dem letzten Playoff-Sieg der Raiders.
What? Ja, sehr schön. Ich habe, weil ESPN das so schön aufgelistet hat, zum Abschluss dieses Segments dann auch noch mal die Lowlights der McDaniels-Ära bei den Raiders mitgebracht, aus sportlicher Sicht. Kleine Auflistung. Also man hat zum Beispiel Franchise-History-Rekord aufgestellt, als man die größte Führung der Vereinsgeschichte noch verspielt hat gegen die Cardinals. Mhm. Man hat gegen die Colts letzte Saison verloren, gegen Jeff Saturday, der ansonsten, glaube ich, Highschool-Coach war und kein einziges Spiel ansonsten gewonnen hat, außer gegen die Raiders. Man hat gegen die Rams mit Baker Mayfield eine zweistellige Führung verspielt, obwohl Baker Mayfield erst zwei Tage vorher verpflichtet wurde von den Rams. Man hat einen Shutout bekommen, sagt man das so? Ja, ihr wisst, was ich meine. Kein Punkt erzielt gegen die Saints, wo die McDaniels-Offense nicht über die 50-Yard-Linie gekommen ist. Und man hat diese Saison dann auch noch gegen einen undrafted Division-2-Rookie mit Tyson Bagent verloren.
Ja. Und das also, das war ja auch wirklich so ein Spiel, wir haben ja auch das darüber kurz gesprochen gehabt, dann das war wirklich ein Spiel, wo das Team leblos gewirkt hat auf mich, das Raiders-Team. Und die Offense ist halt auch ein fair. Also letztes Jahr war ja wirklich die Story im ersten McDaniels Jahr, dass sie halt regelmäßig hohe Führungen abgegeben haben. Das war ja, du hast jetzt ja zwei Beispiele gesagt mit Cardinals und Rams, aber das kam ja mehrfach wirklich vor. Das war ja so die Storyline eigentlich für diese Offense letztes Jahr. Und dieses Jahr hat die Offense in keinem Spiel mehr als 19 Punkte gemacht. Ist halt schwer. Es ist, wie gesagt, sportlich kannst du es komplett erklären. Aus rein sportlichen Gründen, in meinen Augen, machst du es nach anderthalb Jahren trotzdem nicht. Da steckt mehr dahinter.
Kannst du das komplett erklären, wenn ein Spieler wie Devonta Adams
stopp. Ich meine, sportlich kannst du erklären, warum sie die entlassen.
Ah, okay.
Aber sportlich, aus rein sportlichen Gründen, machst du es nach anderthalb Jahren halt nicht.
Also vor allem muss eine Offense mit diesen Spielern in meinen Augen besser aussehen, besser funktionieren, als sie es getan hat. Ja, das ist keine High-End-Offense, da gibt es Schwachstellen, aber trotzdem, du hast ein paar Puzzleteile da, die andere Teams nicht haben und wo es besser läuft. Du weißt aber schon, wer im Sommer Coach wird, oder? Hast du ein Bauchgefühl?
Bei den Raiders?
Hast du schon mal überlegt, wer es werden könnte?
Tatsächlich noch gar nicht. Ich frage mich ja auch, ob das ein attraktiver Posten ist, den irgendwer haben will, ehrlich gesagt. Also wenn die den Nummer 1-Pick haben.
Es sind die Raiders, es ist Las Vegas.
Ja, aber als Head Coach, boah.
Kommt drauf an, wie du es halt angehst. Wenn du Max Crosby, Devonta Adams behältst, dann kannst du vielleicht schon drum rumbauen.
Wenn du Nummer 1-Pick hast.
Jim Harbaugh-Time, ne? Das ist hier klar. Jim Harbaugh-Witz. Der hat Raiders-Erfahrung.
Ja, Jim Harbaugh.
Und der ist, glaube ich, nicht ganz glücklich mehr im College. Das sah von einem Jahr noch anders aus.
Also Jim Harbaugh ist natürlich auch ein interessanter Name, weil, also es gibt ja bei Michigan gerade, wer das vielleicht nicht verfolgt hat, da läuft ja gerade so ein bisschen Skandal von wegen hier Sign-Stealing, also Signale von gegnerischen Offenses sozusagen klauen und gucken und das ausspionieren und so weiter. Also vielleicht wird der sogar zwangsläufig sich nach was anderem umschauen müssen. Und dann würde es natürlich dann hier wieder passen, weil es ist ja nicht so, dass Jim Harbaugh es nicht versucht hätte, die letzten Jahre in die NFL zu kommen. Er hat halt keinen Job gekriegt, sind wir ehrlich. Also er wurde dann immer wieder mal gehandelt und hier und Minnesota und Chicago und so. Aber also ich glaube, wenn es nach
rein und zum Schluss lief es ja bei Michigan auch deutlich besser und dann war es halt
genau, jetzt sind sie ein Titelkandidat, so alles, alles gut. Aber ich glaube, wenn es nach Jim Harbaugh gegangen wäre die letzten Jahre, dann wäre er schon in der NFL wieder. Und jetzt sind die Raiders halt vielleicht einem Spot, wo die nicht unbedingt ein Team sind, was jetzt jeden Headcoach-Kandidaten anzieht. Und Harbaugh vielleicht derjenige, der was sucht. Also das könnte vielleicht sogar wirklich passen.
Also, heard it here first. Ich bin sowas dafür da, Jim Harbaugh bei den Raiders zu sehen.
Und dann mit Caleb Williams so ein eins, ja.
Auch wenn das natürlich auch das Potenzial hat, so ein Urban Meyer-Desaster zu werden. Vielleicht nicht ganz so
krass. Ja, das glaube ich nicht.
Anderer Coaching-Typ.
Der ist ja schon an sich ein guter Headcoach. Also ich glaube, das ist kein einfacher Typ, aber ich glaube, das ist schon ein guter Headcoach bei Urban Meyer.
Also die Beschreibung ist jetzt nicht so off.
Naja, aber es war schlecht formuliert, aber wir haben Jim Harbaugh schon in der NFL als guten Headcoach gesehen. Das wir wissen, dass er in der NFL als Headcoach funktioniert.
Das ist halt schon aber fast 10 Jahre her.
Das stimmt, aber er war ja auch da nicht, also er war ja kein schwieriger Typ im Umgang mit seinen Spielern, sondern im Umgang mit allen anderen. Also er war ja vor allem GM und so weiter und so fort. Das war ja das immer das Thema.
Dann lass uns aber wirklich mal über die Trades sprechen. Es gab ein paar. Es gab jetzt nicht die ganz großen Blockbuster, aber dafür mehrere, eine Schublade drunter, würde ich sagen. Der spannendste Name ist auf jeden Fall Chase Young. Ehemals sehr früher Pick gewesen von den Washington Commanders, Pass Rusher gewesen, beziehungsweise ist er natürlich immer noch. Und der ist jetzt da, wo halt Pass Rusher hingehen, früher oder später in ihrer Karriere, nämlich in San Francisco. Natürlich. Ich frage mich, bitte?
Natürlich, also klar, ja, natürlich. Wer sollte ihn sonst?
Ist vollkommen klar, wo sonst? Ich frage mich, wieso lässt man das in der NFL immer wieder passieren? Wieso können die 49ers immer wieder solche Spieler für ihre Defensive Line holen und dann auch noch für einen recht überschaubaren Preis.
Ja, es ist ein Drittrunden-Pick, straight up. Also keine Conditions, nichts geht irgendwie noch zurück oder könnte draufkommen. Es ist einfach ein Drittrunden-Pick im kommenden Draft. Wir hatten ja die Diskussion vor 2 Wochen oder so, was Chase Young kostet. Und selbst
da
ich habe ja dann.
Deutlich drüber.
Genau, du warst deutlich drüber. Ich habe gesagt, ich glaube eher sowas in die Richtung, aber selbst ich habe ja gesagt, ja, so ein Drittrunden-Pick und dann noch irgendwie ein Fünftrunden-Pick oder sowas. Dass es wirklich einfach nur straight up ein Drittrunden-Pick ist, ist einer meiner Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, knüpft genau das an, was du gerade gesagt hast. Ich bin ehrlicherweise mit am meisten überrascht, dass nicht mehr Teams diesen Move gemacht haben. Also so ein Team wie, oder halt keine Ahnung, noch ein bisschen was draufgelegt haben, um diesen Move zu machen. Ein Team wie Jacksonville, wie Seattle, wie Atlanta.
Detroit.
Detroit, dass so jemand nicht sagt, okay, wir machen einen Drittrunden-Pick und legen noch einen Conditional Fünftrunden-Pick drauf oder was weiß ich was. Ja. Und wir machen diesen Move. Das finde ich schon überraschend. Aus Niners Sicht ist es natürlich ein No-Brainer. Also du holst ja
natürlich
einen Pass-Rusher mit enormem Ceiling, der ja auch gut spielt dieses Jahr. Und auf einmal hast du Chase Young und Nick Bosa als dein Pass-Rusher-Duo. Und wir hatten das Thema ja zu dieser Defense konkret auch, dass sie halt im Moment ein bisschen zu wenig Sacks produzieren, ein bisschen zu wenig Big Plays mit der Defensive Line machen. So kann man es natürlich auch beheben. Und Chase Young wird wahrscheinlich auch die Run-Defense ein bisschen stabilisieren. Also das für San Francisco ein absolut logischer Move. Es gibt natürlich auch Gründe, warum er nicht ganz so viel gekostet hat und warum ich auch skeptisch war. Und das ist einmal, das sind die Verletzungen.
Ja.
2021, 2022 zusammengenommen, 12 Spiele gemacht. Vertrag läuft aus, klar, das könnte nur ein Half-Year-Rental sein aus Niners Sicht. Aber selbst das ist es ja dann, selbst wenn sie nach der Saison gehen lassen, ist es ja für sie potenziell wert, wenn das dabei hilft, deine Defense wieder in die Spur zu kriegen und die einen Run in der NFC hinlegen. Also,
natürlich.
Ja, ich bin
ja, und vor allem
ja.
Ich glaube, das werden halt viele Teams bereuen, weil ja, die Verletzungen sind ein Argument. Aber, und na, vielleicht noch ein Aber dazu, davor, und zwar, natürlich hat er seine Vorschusslorbeeren bisher noch nicht so richtig erfüllen können, beziehungsweise diesen hohen Draftpick, war Nummer 2 Pick 2020. Aber er war ja gut, wenn er gespielt hat. Er war teilweise sehr gut, wenn er gespielt hat. Vielleicht nicht ganz auf dem allerhöchsten Level und vor allem nicht so konstant. Aber auch dieses Jahr wieder. der ist, das ist ein guter Pass-Rusher. Und den jetzt als, und bei Washington war er ja, also klar, da gab es 1A und 1B mit Montez Sweat, über den sprechen wir gleich auch noch, aber hier ist er ja die ganz klare Nummer 2, vielleicht sogar teilen die Nummer 3. Der wird gute Matchups bekommen an der Line, der wird Impact haben, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Ja, ich meine, genau, den Case kannst du natürlich bei Washington auch machen. Also, die hatten Sweat, sie hatten vor allem ja auch 2 richtig gute Defensive Tackles. Aber ja, er hat gut gespielt.
Aber du hast keinen Nick Bosa, der wirklich alles überstrahlt. Und du hast auch keinen Javon Hargrave in der Mitte. Also, ich glaube schon, dass du als Offensive Coordinator bei Washington noch ein bisschen mehr auf Chase Young geguckt hast, wenn er gespielt hat.
Als wahrscheinlich, ja.
Jetzt bei den 49ers.
Wahrscheinlich, ja. Was ich der Vollständigkeit halber noch sagen würde, bevor wir dann gleich mal auf die Commanders-Perspektive kommen, weil die ist ja eigentlich fast die kuriosere oder die interessantere hier. Es gab gestern ein paar Gerüchte, die wurden von in meinen Augen glaubhaften Reportern auch geteilt, dass Chase Young in letzter Zeit undiszipliniert gespielt hat. Also, dass er nicht aufs Coaching gehört hat, Pass-Rush-Strukturen, Run-Defense-Strukturen so ein bisschen gefährdet hat, weil er halt ein bisschen sein eigenes Ding gemacht hat. Das sind Gerüchte, so, ne, aber das könnte natürlich ein Grund dafür sein, dass manche Teams gesagt haben, das ist uns zu heiß, das machen wir nicht.
Ja, ist die Frage, wie lange er das bei den 49ers machen darf.
Ja, oder ob es halt überhaupt macht. Oder ob es überhaupt ein anderer Spieler, andere Situation und er spielt halt auch wieder anders ist.
Kann natürlich auch passieren. Ich habe Montez Sweat gerade schon angesprochen. Das ist ein richtiger Ausverkauf bei Washington in der Defensive Front. Denn sie haben 2 starke Edge-Rusher gehabt. Jetzt haben sie keinen mehr. Denn Montez Sweat wurde auch getradet. Und das, in meinen Augen überraschend, zu den Chicago Bears. Also ja, die Bears haben riesigen Bedarf in der Front in Sachen Pass Rush, gar keine Frage. War jetzt für mich aber dann doch eher überraschend, dass die ein Buyer-Team sind, also eins, was für Spieler tradet zur Trade-Deadline.
Ja, also, okay, machen wir erstmal den Preis. Der Preis ist natürlich nicht günstig. Es ist Chicago Second-Rounder im kommenden Draft, was ja durchaus irgendwie, ich glaube, aktuell wäre es Pick 35, kann durchaus sein, dass es irgendwie Pick 34, 35, 36, 37 ist, sowas in der Range. Und auch hier, Vertrag läuft aus. Das heißt, wenn man das investiert, schwingt zumindest mal mit, dass man dem auch einen neuen und wahrscheinlich teuren Vertrag geben wird. Für mich mehr als jetzt bei der Chase Young-Geschichte. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, warum die Bears da irgendwie so viel Kritik bekommen haben. Weil, also einmal, Montez Sweat ist ein wirklich guter Pass-Rusher. Der ist 27 Jahre alt und guess what, für talentierte Spieler in ihrer Prime auf Premium-Positionen muss man was bezahlen. Und die Bears haben viel Draftkapital, sie haben viel Cap-Space. Was sie nicht haben, ist viel junges Talent. Und vor allem noch weniger junges Proven-Talent. Also, dass du weißt, was du da kriegst. Deswegen, ich finde den Move voll okay. Also, ja, es ist nicht günstig und sowas, aber darum geht's ja auch nicht immer. Und das ist ein Move für die nächsten 4 Jahre wahrscheinlich. Ja. Nicht für jetzt kurzfristig. Deswegen, also, ich finde, der Move ist voll okay für Chicago. Ich finde es okay, dass sie sowas machen. Klar, du hast halt als Bears-Fan wahrscheinlich direkt Bauchschmerzen, weil du an den Chase Claypool-Trade vom letzten Jahr denkst. Aber Montez Sweat ist halt ein viel besserer Spieler als Chase Claypool. Also ich würde den Trade so ein bisschen versuchen, aus Bears-Sicht aus meinem Kopf zu streichen. Ich verstehe aus Commanders-Sicht halt, dass du einen dieser beiden abgibst. Und als die Sweat-Meldung kam, war das für mich auch so das Zeichen, okay, ja, man muss sich halt entscheiden, können eh nicht beide halten, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Sie wählen Chase Young, sie lassen Sweat gehen, Preis ist okay. Ich finde es für beide Teams, also Washington und Chicago in dem Fall, finde ich es in Ordnung, dass sie halt beide traden, unterstreicht für mich, dass die da halt wirklich in den Rebuild auch gehen wollen.
Ja, definitiv. Ich finde den Move grundsätzlich auch gut von den Bears. Also habe ich überhaupt keine Kritik dran. Das Einzige war, und bevor ich den Chase Young-Trade kannte, also der kam ja danach, fand ich ihn auch noch deutlich besser. Aber sind das wirklich 2 Spieler, die eine ganze Runde auseinander sind in Sachen Value? Also ja, Montez Sweat war in
ist das sogar mehr die letzten Jahre. Wenn wir ehrlich sind, ist er wahrscheinlich,
bitte?
Sind ja fast 2 Runden wahrscheinlich. Weil
ja, eben, der Pick, der stimmt, wird genau. Effektiv wird der Drittrunden-Pick der 49ers sehr weit hinten sein und der Zweitrunden-Pick der Bears sehr weit vorne in der Runde. Ja, Montez Sweat war der bessere und vor allem fittere, konstantere Pass-Rusher im Vergleich. Er ist vielleicht auch nicht so, er wird vielleicht nicht so als Top-Pass-Rusher wahrgenommen, weil er jetzt auch nicht die hohen Sack-Zahlen hatte und halt nicht ganz so flashy war, aber auch ein First-Round-Pick gewesen, wenn auch ein relativ später. Aber also für mich ist der Unterschied in Sachen Value da ein bisschen groß. Für mich war ja. Montez Sweat dann im Endeffekt etwas zu teuer, sagen wir es so.
Ja, vielleicht ein bisschen. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt gesagt hättest, irgendwie Montez Sweat kostet Pick 50, dann hätte ich gesagt, ja, das klingt gut.
Ja, jetzt kostet der Pick.
Jetzt wird es halt Pick 35 oder sowas 35. sein. Ja, fair. Aber auf der anderen Seite musst du ja aus Bears Sicht überlegen, wie viele Möglichkeiten hast du, halt solche Spieler zu kriegen. Und jetzt selbst.
Hatten die nicht noch einen fremden Zweitrunden-Pick zufällig?
Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Ja. Deswegen, also ich verstehe das Argument voll im Zusammenhang halt, den Preis zu vergleichen. Und da spielt dann logischerweise Verlässlichkeit eine Rolle, da spielt eine Rolle wie Verletzungsthema und so weiter. Das spielt alles eine Rolle, aber da bin ich schon noch bei dir, dass dann das Verhältnis nicht so ganz passt. Chase Young für einen Drittrunden-Pick, einen späten Drittrunden-Pick, Montez Sweat für einen frühen Zweitrunden-Pick. Aber ich würde es wirklich ein bisschen isolierter betrachten auf den Montez Sweat-Trade für sich. Und da sage ich halt, okay, Pick 5, ja. Das ist nicht günstig, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, das muss jetzt ja nicht immer das Hauptargument sein, wie günstig ist der Trade für ein Team, was eben Ressourcen hat, aber wenige gute Spieler. Und ob das jetzt dann, ob du am Ende Pick 50 oder Pick 35, also finde ich jetzt irgendwie nicht so dramatisch. Für mich wirklich steht mehr im Fokus, dass Chase Young sehr, sehr günstig zu haben war. Warum das nicht mehr Teams gemacht haben. Die Niners haben ja sowieso noch mehr Ressourcen mit Compensatory Picks, die sie auch noch kriegen. Also die sind ja eh sehr, sehr gut ausgestattet, was diese Drittrunden-Picks angeht. Das heißt, für mich am ehesten ist in dem ganzen sind zwei Sachen in dem ganzen Ding nicht ganz nachvollziehbar. Und das ist einmal halt, warum kein anderes Team diesen Trade macht für den Preis für Chase Young. Und halt aus Commanders-Perspektive, dass sie jetzt halt doch so radikal in Rebuild gehen zur Deadline. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Also, dass sie halt beide abgeben, ist für mich schon so ein bisschen Rebuild-Thematik. Meine erste Reaktion, als dann klar war, sie traden beide, war so ein bisschen, warum stoppen sie hier? Also, ja, warum gibt es da nicht noch mehr Trades? Und es ist wahrscheinlich auch ehrlicherweise schon ein Hinweis für alle Commanders-Fans. Ich glaube, dass das im März weitergehen wird, dass es da noch weitere Trades geben wird, dass es ein neuer, wahrscheinlich ein neues Regime bis dahin in Washington dann sein wird. Ja. Und nur, dass ihr es schon mal gehört habt, zwei Spieler, die nächstes Jahr 29 Jahre alt werden, sind Jonathan Allen und Terry McLaurin. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da dann noch was kommt.
Wir müssen uns aber irgendwann, glaube ich, von dem Narrativ ein bisschen verabschieden, dass die Chicago Bears Ressourcen irgendwie ohne Ende haben. Also, Cap Space ja, von mir aus, aber Draft Picks werden langsam dünn.
Ja, gut, aber ja, sie werden haben wahrscheinlich
zwei sehr frühe.
Ich wollte gerade sagen, genau. Sie werden Pick 1 und oder Pick 2 und 5 oder irgendwie sowas haben dann am Ende. Und
absolut fair. Und dann aber erst wieder in Runde 3. Und dann auch nur noch drei weitere. Also
klar, ist natürlich die Frage, was du mit diesen beiden Picks oben machst. Also ob du vielleicht mit dem einen einen Quarterback nimmst und
wenn
den
du darunter
tradest. Und
genau, dann kannst du noch ein paar mehr. Dann kannst du wieder Draftkapital sammeln. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Draft-Ressourcen ohne Ende besitzen.
Nee, klar, ja, das ist fair.
Kommen wir zu den Seattle Seahawks, die sich für ihre Defense, für ihre Defensive Line verstärkt haben mit einem weiteren prominenten Namen. Ein weiterer First-Rounder, der getradet wurde gestern. Und zwar Leonard Williams, Defensive Tackle, geht von den Giants nach Seattle.
Ja, hier auch wieder so ein Trade. Der war ja vorgestern schon. Das war ja der eine, der vorher schon passiert ist. Aber auch so ein Trade, der in Relation dann blöd aussieht, finde ich. Wenn man sieht, was dann gestern passiert ist. Und hier aber ehrlicherweise auch ein Trade, wo ich sage, im Vakuum betrachtet, fand ich. Also im Gegensatz zu dem Montez Sweat-Ding fand ich, dass ein Zweitrunden-Pick 2024 und ein Fünftrunden-Pick 2025 schon nicht gerade wenig ist für Leonard Williams. Ich verstehe vom Grundsatz her, warum die Seahawks das machen. So, die führen gerade die Division an, das ist ein Playoff-Team so oder so. Die haben eine wirklich gute Secondary. Wir brauchten mehr Pass-Rush-Präsenz jetzt gerade nach der Verletzung von Uchenna Nwosu. Wir haben ja Frank Clark schon zurückgeholt. Williams gibt ihm einen Interior-Pass-Rusher, einer auch, der mehr Rotation vielleicht erlaubt, den du auch mal auf Nose stellen kannst, wenn nötig. Aber er ist halt 29, Vertrag läuft aus nach der Saison. Wir haben bei ihm über die letzten Jahre so ein bisschen eine Tendenz nach unten gesehen, gerade auch in der Run-Defense immer wieder mal mehr Probleme gehabt. Und dafür finde ich, ist der Preis halt zu hoch und halt, wie gesagt, auch im Vakuum zu hoch, auch mit dem Faktor, dass die Giants ja den Großteil seines Gehalts eben bezahlen für die restliche Saison. Was machen sie natürlich, damit der Pick für sie besser ist? Es ist so ein bisschen All-In mit einem Spieler, wo ich nicht sicher bin, ob er diesen Impact noch haben kann. Und diese ganzen Sachen dachte ich schon vorgestern. Und dann, als dann gestern kam, die Montez Sweat-Trades, vor allem der Chase Young-Trade hier in dem Fall. Also das fand ich dann doppelt bitter, dass sie den Third-Rounder in Young nicht investieren, sondern mehr für Leonard Williams bezahlen. Und Chase Young landet dann bei einem schärfsten Division-Konkurrenten in San Francisco. Das macht das natürlich ein bisschen zusätzlich bitter. Nochmal, ich verstehe, warum Seattle so einen Spieler holen will. Und die Seahawks haben einen zusätzlichen Third-Rounder nächstes Jahr. Den von den Broncos, der ja durchaus auch hoch sein könnte. Also da sind auch, das spielt auch immer eine Rolle bei solchen Überlegungen. Ich hätte die Ressourcen aus Seahawks-Sicht halt vielleicht eher anderweitig investiert.
Ja, also gerade, wenn man jetzt weiß, dass Chase Young halt auch
genau
zu haben war. Und trotzdem würde ich sagen, halt, es macht für beide irgendwo Sinn, jetzt mal unabhängig von der Bezahlung, weil sie brauchten, wie du schon gesagt hast, da jemanden in der Defensive Line. Und aus Giants-Sicht macht es natürlich auch Sinn, ne? Ist ja klar, also da geht diese Saison nicht mehr viel. Und wenn sie das noch für so einen Spieler bekommen, der halt
absolut
gut, aber jetzt nicht überragend war.
Und der wahrscheinlich auch keine Rolle in ihren Planungen, ehrlicherweise. Wie gesagt, Vertrag läuft aus. Ich glaube nicht, dass sie so. Aber Giants, für mich schon, also ich finde es auch ein bisschen überraschend, dass die Giants dann nicht noch einen Saquon Barkley oder so jemanden traden.
Face of the Franchise.
Aber denkst du, die geben dem einen neuen Vertrag nach der Saison?
Weiß ich nicht, aber irgendwie hängen sie aneinander. Ja. Irgendwie hängen sie aneinander. Ich hätte auch gern gesehen, dass Saquon Barkley nochmal eine Chance bekommt bei einem Team. Ja, wo es einfach, wo die Chance zu glänzen und die Chance auf Gewinnen etwas größer ist. Dann haben wir darüber gesprochen, was die Minnesota Vikings jetzt machen nach der Verletzung von Kirk Cousins, der sich, wie wir besprochen haben oder wie wir vermutet haben, die Achillessehne gerissen hat. Machen sie noch was? Holen sie ein High-End-Backup? Holen sie vielleicht einen Starter für die Zukunft sogar? Und sie haben einen neuen Quarterback geholt per Trade. Ich weiß nicht so richtig, wo ich ihn einsortieren soll, weil sie haben sich Cardinals Quarterback Josh Dobbs geschnappt.
Also, mein erster Gedanke war auch so ein bisschen, warum jetzt machen sie jetzt das?
Weil also, ehrlicherweise, nach den ersten drei Wochen hätte ich es verstanden, weil da sah Josh Dobbs wirklich gut aus. Jetzt, ein paar Wochen mehr in die Saison, hat man schon auch die Limitierungen und Mängel gesehen, die Josh Dobbs einfach mitbringt, die auch zu erwarten waren.
Und
jetzt den Trade zu machen, also für was genau?
Genau, das war mein erster Gedanke auch. Und es, weil sich halt so nicht Fisch, nicht Fleisch anfühlt. Gerade wenn wir sehen, Washington macht einen Ausverkauf, hättest du da nicht einen Jacoby Brissett holen können, der wahrscheinlich deutlich mehr, wenn du diese, grob diese Kategorie, nennen wir es mal Backup-Quarterbacks, die starten können, die Kategorie mal so frame. Wenn du in die Kategorie gehst, hättest du da nicht einen Jacoby Brissett aus Washington holen können? Oder haben die wirklich irgendwie einen Zweitrunden-Pick verlangt? Keine Ahnung. Hättest du nicht, wenn du wirklich sagst, wir wollen ein kompetentes Quarterback-Play haben, hättest du nicht einen Ryan Tannehill sogar holen können? Jetzt nach Will Levis-Debüt. Klar, Tannehill im Moment noch angeschlagen, aber vielleicht kann er in zwei Wochen wieder spielen. Würdest du wahrscheinlich eh nicht direkt reinwerfen. Also, so war so ein bisschen meine Reaktion bei Dobbs. Macht das jetzt einen Unterschied überhaupt für die Vikings in ihrer Saison? Und können die nicht einfach, hätten die da nicht einfach sagen können, wir werfen Jaren Hall rein, ihren Fünftrunden-Rookie, holen irgendwen als Backup und haben ja auch noch Nick Mullens dann in der Hinterhand. Aber dann habe ich gesehen, okay, Nick Mullens wird vielleicht noch länger fehlen. Das heißt, der fällt erstmal raus. Dann kam die Trade-Kompensation. Es ist halt nur ein Tausch, sechste gegen siebte Runde.
Ja, also
und
quasi
dann,
nichts.
Genau, quasi nichts. Und dann denke ich schon so ein bisschen, es ist wahrscheinlich eine reine Absicherung neben Jaren Hall, ehrlicherweise. Also ich glaube, dass Hall jetzt ein paar Spiele kriegt. Falls es komplette Katastrophe ist, dann haben sie mit Dobbs zumindest so einen gewissen Floor. Und mehr ist es, glaube ich, nicht. Also mehr ist es, glaube ich, wirklich nicht. Ich hätte es von der Idee her lieber gesehen, dass sie dann jemanden wie Brissett holen, wenn sie schon was machen. Aber ich glaube, das ist halt echt ein Move, gerade zu dem Preis, der wirklich nicht mehr als so ein Mindestmaß an Absicherung ist. Und dass sie sich eigentlich relativ realistisch die Vikings einschätzen, wo sie jetzt stehen und was die Saison noch ist und was denn nicht mehr ist.
Ja, mal wieder muss man dazu sagen. Gleichzeitig würde ich halt auch drauf schauen und denken, ja, also das Wildcard-Window in der NFC ist halt komplett offen.
Ja, du, also
mit einem Tannehill zum Beispiel hätte man da vielleicht noch reinschnuppern können. Aber das ist halt nicht die Strategie dieser Franchise unter dem aktuellen Regime.
Ja, und das finde ich auch okay.
Man will nicht auf Pump oder auf Fake irgendwie erfolgreich sein und mal in die Playoffs kommen, sondern man plant halt so ein bisschen nachhaltiger über mehrere Jahre. Man will was aufbauen, was dann über mehrere Jahre hinweg ein gutes Gerüst geben kann, um dann halt auch längerfristig und nachhaltiger Erfolg zu haben. Ist ja absolut eigentlich eine sehr gute Strategie.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich was wir auch wirklich auch positiv hervorheben sollten, weil wir sehr oft genug bei anderen Teams sehen, die das halt nicht machen und dann.
Also ganz viele andere GMs gucken da drauf und sagen, 4-4, wir haben hier eine Chance auf Wildcard in der NFC. Wir gehen jetzt voll rein.
Also mit Cousins hätte ich wahrscheinlich Stand heute die Vikings als Wildcard-Team getippt. Weil ich, also da hätte ich gesagt, die sind nicht wirklich schlechter als letztes Jahr, ehrlicherweise. Zumindest wenn Justin Jefferson wieder da ist. Cousins spielt eine sehr gute Saison. Diese Wildcard, diese letzte vor allem in der NFC, ist komplett offen. Da hätte ich die wahrscheinlich reingetippt. Und wie du sagst, da wäre die Versuchung natürlich da zu sagen, ja, komm, jetzt holen wir hier nochmal einen Tannehill, wenigstens Jacoby Brissett, selbst wenn es uns irgendwie einen Drittrunden-Pick kostet oder was. Und gehst auf diese Saison. Und ich finde es halt wirklich erfrischend, tatsächlich mal ein Regime zu haben, dass das nicht so macht, sondern das bei seinem Plan bleibt. Und der Plan war ja so ein bisschen ein Übergangsjahr dieses Jahr. Sich nicht selbst anlügen, auch haben sie ja auch nicht gemacht nach den 13 Siegen letztes Jahr. Also ich glaube, da sind die Vikings echt in ganz guten Händen.
So, damit wir hier auch den Formattitel noch irgendwie dem Ganzen treu bleiben und das ein Short bleibt, müssen wir aber trotzdem noch schnell über zwei weitere Trades sprechen. Rasul Douglas, Cornerback der Packers, spielt in Zukunft bei den Bills. Mhm. Das macht natürlich sehr viel Sinn, wenn man auf die Verletzungssorgen in der Bills Defense schaut.
Ja, mag ich den Move für Buffalo. Ist nicht, jetzt nicht flashy, ist nicht Jalen Johnson, den ich vielleicht da ganz gerne gesehen hätte auch, aber halt ein sehr solider Corner. Ja. Und ich glaube, ein guter Scheme-Fit. Für mich hatte Buffalo auch von allen Contendern den größten Need auf Corner. Douglas hat in Green Bay auch sogar ein bisschen im Slot gespielt, also kann das auch machen. Ich sehe ihn in Buffalo schon eher relativ klar outside. Der Trade ist ein Drittrunden-Pick 2024. Buffalo bekommt aber einen Fünftrunden-Pick noch zurück. Auch das ist voll in Ordnung. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Move für Buffalo.
Und die Lions können nicht genug Wide Receiver haben, ganz offensichtlich, denn sie haben sich einen weiteren geholt. Donovan Peoples-Jones. Kein gutes Zeichen für Jameson Williams? Fragezeichen.
Vielleicht, wobei ich es fast eher als eine Reaktion auf diese ganze Marvin Jones Sache sehe. Die hatten wir ja, ich glaube, wir hatten die gar nicht mehr.
Ich glaube, wir haben nicht groß drüber gesprochen. Nee.
Genau, also da, ehrlich gesagt, wissen wir auch gar nicht, was genau los ist. Also alles, was wir wissen, ist, dass er aus persönlichen Gründen sich zurückzieht und dann die Lions ihn eben auch entlassen haben. Also wissen wir ehrlicherweise nicht, was los ist, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Ich glaube, das ist eher der Ersatz dafür. Es ist ja
vermutlich
also kein großer Preis, der Sechstrunden-Pick. Und zwar nicht 24, sondern 25. Ich meine, ich hatte ja gehofft, dass die Lions noch einen echten Outside-Receiver holen. Das ist Peoples-Jones schon mal von der Art und Weise, was für ein Receiver er ist. Ich hatte ein bisschen mehr gehofft, dass sie mehr All-In gehen als mit Donovan Peoples-Jones. Es ist halt eine Nummer 3 letztlich. Und dieses Jahr bisher gar keine Rolle gespielt. 8 Catches für 97 Yards. Letztes Jahr hat er seine beste Saison gehabt, über 800 Yards. Er ist diese Big-Body-vertikale Outside-Option. Also wie gesagt, Spielerbeschreibung Marvin Jones trifft es schon eigentlich ganz gut. Aber ist jetzt, glaube ich, auch kein echter, kein großer Needle-Mover, dieser Trade.
Nein, ich habe extra Jameson Williams angesprochen, weil ja schon hin und wieder auf Social Media habe ich Sachen gelesen, wie von wegen, oh, war das ein schlechter Pick, oh, kann man das schon abhaken, das Ganze. Der Mann hat erst ein paar Spiele in der NFL gemacht. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen geduldig sein. Und ich glaube auch nicht, dass Donovan Peoples-Jones da jetzt ihm den Rang ablaufen wird. Wobei ich auch sagen muss, dass er bisher ein bisschen unglücklich agiert hat, natürlich. Gar keine Frage. Das waren die Trades zur Trade-Deadline in der NFL. Wir haben das Ganze ein bisschen vorgezogen als Extra-Folge, damit wir nicht irgendwie 30% News dann haben in unserer Preview, die morgen rauskommt. Das war aber Downside Short für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns morgen schon wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.